Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Israel hat bereits den zweiten Lockdown und auch die Briten, die müssen wieder mit mehr Einschränkungen leben, weil die Infektionszahlen in beiden Ländern extrem gestiegen waren. Wie ist es bei uns in Deutschland? Auch hier steigen ja bislang noch moderat die Neuinfektionen, aber wir machen ja eigentlich so weiter wie bisher. Leute fliegen oder fahren in den Urlaub beim Einkaufen. Ja, wir tragen Maske, aber ganz ehrlich, sonst würden wir auch nicht reinkommen. An der Kasse, wer hält da noch wirklich Abstand? Oder auf der Rolltreppe oder in der Bahn? Nicht mehr viele. Wie normal ist also der Covid-Alltag geworden und wie sollten wir uns eigentlich verhalten? Darüber haben wir mit Nikhil Mukherjee gesprochen. Er ist Philosoph an der Ludwig-Maximilian-Uni in München. Es fühlt sich ja so ein bisschen merkwürdig an. Es ist aber erlaubt. Ein runder Geburtstag oder eine Hochzeit darf in einigen Bundesländern mit 50 Gästen, in anderen sogar mit 100 oder 150 Gästen gefeiert werden. Es kommt dann natürlich darauf an, ob drin oder draußen. Nikhil, ist das moralisch vertretbar?
Das kommt so ein bisschen darauf an, welcher Denkschule man angehört. Es gibt ja eine Denkschule, die da recht verbreitet ist, im Anschluss an Immanuel Kant, sehr populär in Deutschland. Und die gibt auch eine intuitiv plausible Antwort auf die Frage. Da würde man sich jetzt die Frage stellen, was würde denn rauskommen, wenn Leute das einfach universell so übernehmen, diese Art von Verhalten? Also was passiert, wenn jeder das macht? Und können wir uns diese Konsequenzen dann wünschen, dieses Verhaltens? Und die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir haben ja gesehen, wohin das führt. Es gibt dann eine exponentielle Verbreitung der Epidemie. Die Krankenhäuser laufen über. Viele, insbesondere vorerkrankte und alte Menschen, sterben. Das kann niemand wollen. Also das ist so ein bisschen ein Weg, in dem man sich bauen kann, um zu durchdenken, ob das okay ist oder nicht. Und ich würde sagen, die Antwort ist ganz klar, nein, es ist nicht okay. Man sollte das einfach schlicht nicht tun und die Politik hat so ein bisschen vergessen, das irgendwie hinreichend klar zu machen. Deswegen habt ihr auch mich eingeladen. Ich kann das ganz klar sagen.
Aber warum ist es dann erlaubt?
Weil offensichtlich viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik der Philosophie anhängen, dass man nicht mehr verbieten sollte als das, was unbedingt verboten gehört. Und da ist natürlich dann die Auffassung vorherrschend, dass man das halt nicht tun sollte. Aber wenn man es den Leuten explizit verbietet, dann sind halt viele angefressen. Und das ist keine Sache, die Politiker eben wollen. Deswegen sagen sie, naja, wir legen das jetzt mal in eure Hand und ihr könnt das selber entscheiden, ob das moralisch okay ist. Das Problem, das ich damit habe, ist, also es ist schon prinzipiell richtig, dass man das irgendwie an die Freiheit und die das Verantwortungsbewusstsein von Leuten delegiert. Aber man muss natürlich auch entschieden dazu sagen, dass es einfach im Moment nicht wünschbar ist, eine Party mit 50 oder 100 Leuten zu machen.
Findest du denn, dass es sowas wie eine Überkorrektheit gerade überhaupt gibt? Wenn man sagt, nee, ich finde, die Regeln, die sollten eigentlich noch strenger sein.
Ja, also das deckt sich schon mit dem, was viele Leute auch sagen. Also die meisten Leute finden hier die Regeln eigentlich völlig adäquat. Eine kleine Minderheit sagt irgendwie, jetzt muss man endlich hier gelockert werden. Das sind also viele von denen auch AfD-Anhängerinnen.
Ja, die haben wir gerade auf dem Straßen.
Ja, genau. Ja, und die Proteste werden ja auch irgendwie eigentlich eher kritisch gesehen. Also viele Leute sehen das eigentlich mit Unglauben und verstehen eigentlich gar nicht, warum Leute sowas machen. Ich für meinen Teil eigentlich auch nicht, weil die wissenschaftlichen Fakten ziemlich klar sind. Und man muss ja zwei Komponenten sehen. Das eine sind ja die wissenschaftlichen Fakten. Also diese Epidemie ist nicht zu vergleichen mit einer Grippewelle. Das ist wirklich deutlich schlimmer. Und es kommt ja noch hinzu, dass wir diese Erkrankung gar nicht so richtig genau kennen. Wir müssen ja uns gefasst machen darauf, dass wir da noch Dinge darüber lernen, wie sich das jetzt auch abgezeichnet hat in den letzten paar Monaten, die ganz also Schreckliches zum Vorschein bringen. Man hat ja früh gesagt in der Epidemie, man soll sich einfach irgendwie früh anstecken und dann sei man ja immun und wenn es genügend Leute getan haben, dann ist die Epidemie eben vorbei.
Und ja, diese Herdenimmunität.
Genau,
ne?
Und die Strategie krankt einfach daran, dass es uns beiden, die wir jung sind und also gesund, wenn wir uns anstecken, dann haben wir ein realistisches Risiko, dass wir beispielsweise an einem chronischen Erschöpfungssyndrom leiden. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Also nennenswerte Zahlen von an Covid erkrankten Personen haben dieses chronische Erschöpfungssyndrom und da bist du im Prinzip so eine Art Gemüse unter Umständen, kannst nur irgendwie im Bett liegen und das über wirklich also ausgedehnte Strecken von Zeit, bist nicht in der Lage beispielsweise einem Beruf nachzugehen und Verantwortung zu übernehmen der Gesellschaft. Und wenn das viele junge Leute betrifft, dann haben wir wirklich als Gesellschaft ein Problem, völlig abgesehen mal von dem Leid, was das verursacht, das ja auch noch in Anschlag gebracht werden muss.
Ich meine, es sind ja jetzt ziemlich drastische Folgen und ziemlich krasses Leid, aber es scheint so, als würden wir manchmal das Risiko auch vergessen. Es ist normal, ich war neulich an der Tankstelle Und ich habe da meine Maske aufgesetzt und die anderen haben mich eher komisch angeguckt und hatten die dann nicht mehr auf. Also vergessen wir irgendwann das Risiko.
Das ist halt der eine Effekt. Also wir haben uns einfach über die Zeit hinweg daran gewöhnt, dass diese Bedrohung da ist. Das ist natürlich was anderes gewesen im März. Da gab es eine neue Bedrohung und jeder hat darüber gesprochen. Keiner wusste, was richtig Sache ist. Und dann über die Zeit hinweg hat sich aus dieser diffusen Angst und diesen leicht paranoiden Tendenzen, die auch manche Leute hatten, dann irgendwie so eine Gelassenheit entwickelt, weil man hat ja gesehen, irgendwie ist ja jetzt nicht so richtig viel passiert. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, hey, pass mal auf, ich kenne niemanden, der das hatte und es ist auch keiner in meinem Bekannten- oder Verwandtenkreis daran gestorben. Irgendwie glaube ich gar nicht, dass das Ding überhaupt existiert. Ne? Und sogar wenn man irgendwie zu der Erkenntnis kommt, natürlich gibt es das und das ist nur meine selektive Wahrnehmung, dann spielt einem die eigene Psychologie da so ein bisschen einen Streich. Hinzu kommt natürlich, dass man sich an alles gewöhnen kann und dass man hier auch so ein Gefühl hat von subjektiver Kontrolle. Also das merkt man so ein bisschen, wenn man sich fragt, zum Beispiel, bin ich nervöser, wenn ich jetzt irgendwie schnell Auto fahre oder wenn ich schnell Auto fahre, wenn jemand anders fährt. Ne? Ich habe, auch wenn ich ein schlechterer Autofahrer bin als jemand anders, irgendwie noch subjektiv das Gefühl, ich habe das unter Kontrolle. Und das habe ich hier ja genauso. Ich kann ja kontrollieren, ob ich irgendwo hingehe, eine Maske auf habe oder nicht, ob ich mich diszipliniert verhalte oder nicht. Und spielt dann gar keine Rolle, ob ich es tatsächlich mache oder nicht, sondern einfach die Tatsache, dass ich es machen könnte, gibt mir so diese Illusion von Kontrolle. Und deswegen unterschätze ich unter Umständen die Gefahr.
Was hat der Trut dann mit dieser ganzen Situation zu tun?
Der Truthahn? Ja, es gibt den Truthahn-Fehlschluss und der sieht folgendermaßen aus. Du stellst dir vor, du bist ein Truthahn und wohnst bei einem Bauern und der Bauer bringt dir jeden Tag frisches Heu und Futter und dann irgendwann baust du so die Ängste ab, die du hattest vor dem Bauern, weil man weiß ja nicht, vielleicht will der irgendwie auch was Böses, aber in dem Moment, wo du eigentlich die beste Evidenz dafür hast, dass der dir eigentlich gut gesonnen ist und dass er ein cooler Typ ist und der also möchte, dass dir gut geht, kommt er nicht in den Stall rein und bringt dir frisches Heu und Futter, sondern dreht dir den Hals um und verspreist dich als ja, Festmahl. Und das ist das, was uns als Gesellschaft auch passieren könnte mit Covid-19, ist ja eigentlich auch schon passiert. Wir haben ja sehr spät gehandelt eigentlich im internationalen Vergleich, wenn man es vergleicht mit ostasiatischen Demokratien wie Taiwan und Südkorea. Da ist schon was zu Bruch gegangen, aber wir sind so einigermaßen glimpflich jetzt in der ersten Welle davongekommen, dass wir zumindest nicht so hohe Todeszahlen hatten wie andere Länder. Und jetzt denken wir halt einfach, naja, ist ja nichts passiert. Wir haben halt
wir
den Schaden.
Wir sind sozusagen der Truthahn, der immer noch ist.
Genau, wir sind halt irgendwie jetzt noch munter am Fressen, was der Bauer uns gegeben hat und können uns halt einfach nicht vorstellen, dass es so richtig, richtig schlimm kommt. Das ist natürlich auch besorgniserregend.
Ich finde das aber auch manchmal echt super schwer. Also jetzt mal ganz konkret, das Thema Reisen. Wie treffe ich da die richtige Entscheidung? Flug, Zug, doch komplett zu Hause bleiben oder mache ich denn doch sowas wie Griechenland?
Es kommt total darauf an, erstens, welchen Zweck deine Reise hat. Wenn du total wichtig verreisen musst, weil sonst geht deine Firma irgendwie den Bach runter und viele Arbeitsplätze sind kaputt, dann würde ich sagen, dann hast du halt einen guten Grund, um diese Reise tatsächlich zu machen. Das ist was ganz anderes, als wenn man auf eine Vergnügungsreise fährt. Und dann ist es eben auch so, diejenigen unter uns, die in der Großstadt wohnen und die jeden Tag irgendwie durch den ÖPNV müssen, die an Plätze kommen, wo viele Menschen sind, die tun vielleicht sich selbst und der Gesellschaft einen großen Gefallen, wenn sie mit dem Auto auf ein einsames Landhaus fahren und dort ein paar Tage verbringen, weil da kann man sich natürlich nicht anstecken. Zumal, wenn man irgendwie nur draußen ist und nicht unter Leuten. Also es ist wirklich eine Frage, welche Infektionsrisiken man schafft. Und wir sind ja alle so kleine Hobby-Virologen und Epidemiologen geworden. Und ich denke, ja, wir haben schon die Möglichkeit, das vernünftig einzuschätzen, wenn wir denn nur wollen.
Also es geht dann immer um dieses Abwägen.
Genau, es geht ums Abwägen und es gibt so eine Reihenfolge von Fragen, die man stellen kann. Die habe ich auch mal so ein bisschen rauspräpariert. Wie wichtig ist es eigentlich, was ich da mache? Also eine Vergnügungsreise ist natürlich anders zu bewerten als eine wichtige Geschäftsreise. Dann gibt es auch andere Alternativen. Also man kann ja eine Reise auch gut mal ersetzen durch ein paar E-Mails im Extremfall oder eben eine Zoom-Konferenz. Und selbst wenn es keine...
Ja.
Ja. Selbst wenn es keine Alternative gibt, dann ist es halt eine Frage, ob man das Risiko nicht reduzieren kann. Also ich beispielsweise, meine moralische Verfehlung ist so ein bisschen, dass ich doch Sport treiben muss, um mich fit zu halten, und ich gehe dazu ins Fitnessstudio. Ich weiß auch, dass das problematisch ist, aber ich habe so ein bisschen mit mir da meinen Frieden gemacht, weil ich sage, erstens ist es wahnsinnig wichtig, weil sonst werde ich extrem unproduktiv. Zweitens, es gibt nicht wirklich eine Alternative. Ich gehe ja auch laufen, aber es ist nicht möglich, irgendwie so ein Muskeltraining zu machen. Und drittens, es gibt ja eine Möglichkeit, sich also wirklich rigoros an die Regeln zu halten, da das Risiko geringer zu halten. Also beispielsweise, ich trage sehr disziplinierte Maske, ich gehe nicht dahin, wo viele Leute waren und so weiter. Und ich meide, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ich meide Stoßzeiten. Ich glaube, wenn man so ein bisschen kreativ ist, dann kann man auch Dinge machen, die vielleicht so ein bisschen problematisch sind, aber man schlägt dann nicht über die Stränge. Also wir nehmen uns einen geringeren Teil dieses Freiheitskuchens weg, und das ist, finde ich, in einer Gesellschaft, die auf Solidarität angewiesen ist, nur angezeigt. Und man muss sich das mal überlegen, wie das wäre, wenn man jetzt auf eine Geburtstagsparty gehen würde und man nimmt sich einfach ein riesengroßes Stück vom Kuchen. So würde sich jemand verhalten, der sich sagt, das ist mir völlig egal, ich möchte mich nicht einschränken, ich nehme jetzt einfach ein großes Stück von diesem Freiheitskuchen und mir ist egal, ob noch was für die anderen übrig bleibt.
Wie schaffen wir das denn als Gesellschaft oder auch als einzelne Person, nicht mit den Regeln jetzt nachlässiger zu werden und weiterhin so alarmiert zu bleiben und immer sehr spezifisch abzuwägen?
In dem Moment, wo wir sehen, dass das, was wir tun, Konsequenzen hat und Leute schwer erkranken und vielleicht auch versterben, die man konkret kannte, dann wird sich das automatisch einstellen. Ich würde hoffen, dass die Politik einen Weg findet und auch die Wissenschaft und die Medien, um diese Gefahren zu kommunizieren. Also was wir ja versucht haben in unserem Covid-Aufklärungsteam mit Adriano Manino und mir zusammen zu tun, war die Berichte, die aus Italien kamen, diese Horror-Stories aus italienischen Krankenhäusern, dass man die am besten auch mit Bildmaterial in deutsche Sprache übersetzt und man wirklich also die Augen richtet auf das, was passiert in anderen Ländern. Wenn das nicht reicht, dann wird es uns halt irgendwie hart treffen müssen und erst dann werden wir tätig werden. Also ich bin da so, ja, ein Tick pessimistisch, dass das irgendwie geht, ja, weil wir halt zu schnell in diesen Normalitätsmodus verfallen, und dazu gehört gar kein böser Wille, das ist einfach unsere Psychologie.
Das sagt Nikhil Mukherjee. Nikhil, danke für den Gedankenaustausch.
Charlene, vielen Dank fürs Gespräch.
Und falls ihr noch mehr lesen wollt oder hören wollt von Nikhils Gedanken, er ist Co-Autor des Buchs Covid-19, was in der Krise zählt, über Philosophie in Echtzeit. Tschüss, Nikhil.
Tschüss, Charlene.
Deutschlandfunk Nova ab 21.